Herr Horster, ich Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, danke schön, Herr Horster. Herr Horster, der Krieg in der Ukraine läuft jetzt seit über 6 Monaten und ein Ende ist weiterhin nicht in Sicht. Aber dieser Krieg hat bereits Auswirkungen auf das Leben der Europäer, darunter auch in Deutschland gehabt. Dazu würde ich gerne mal Ihre Analyse, Ihre Bewertung hören, wie sich dieser Krieg auf Ihr Leben ausgewirkt hat.
Oha, auf mein Leben. Das, wie soll man sagen, da gibt es nur eine klare Folge, die auch von anderen Bundesbürgern so erlebt wird. Das ist eine klare Entkopplung ungefähr meiner Energiekosten in meiner Mietswohnung. Ja, das kann ich sagen. Das sind offiziell bloß 30, 50% mehr. Aber ich habe sofort angefangen, doppelt so viel zu zahlen, weil ich weiß, dass die Energiekosten hochgehen und ich möchte nicht zum Sommer 2023 eine so riesige Rechnung kriegen, dass ich in Zahlungsprobleme komme. Und tatsächlich haben Experten gesagt, man müsse für dieses Jahr zwei Kaltmieten dazu rechnen, sozusagen, einfach nur für Energiekosten. Das ist also hier die persönliche Lage. Aber was das politisch bedeutet, kann ich sagen, das ist ein Verzweiflungskampf geworden. Wir haben nun hier am Wochenanfang einen Heldengang gehabt, in Deutschland, dass ein mittelständischer Kaufmann, der auch, die Flugzeuge unterstützt hat, die mit Banner geflogen sind, Nord Stream 2 jetzt öffnen. Diesen Flugzeugstart hat er finanziell unterstützt und auch sonst finanziell die Arbeit unterstützt und hat ein Video gemacht schließlich. Am Dienstag ist das, also gestern ist das online gegangen, eingebettet in eine Mitteilung von mir. Das Video, wie soll man sagen, schlägt gerade meine Veröffentlichungsrekorde hier. Wir sind also innerhalb von, was sagen wir denn? 18 Stunden haben wir 27.000 Klicks da drauf und das werden also jede Minute mehr. Und das ist eine Situation, an der man absehen kann, auch an den Reaktionen, die meinen Bekannten hier erreicht haben, diesen mittelständischen Unternehmer, sieht man, dass er den Menschen aus der Seele gesprochen hat und er hat beklagt, dass die Bundesregierung die Wirtschaft an die Wand fährt hier in Deutschland. Und dass er als Mittelständler vermutlich nicht wird weiterarbeiten können, wenn dieser Kurs so anhält. Und tatsächlich sehen wir auch ganz verschiedene Reaktionen in der Politik. Aber wenn Sie nach meinem Leben fragen, mein Leben war schon vorher von entsetzlicher Arbeitsmenge geprägt und jetzt ist es schlicht verzweiflungsvoll geworden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Lage, denn es geht buchstäblich um die wirtschaftliche Existenz Deutschlands.
Herr Hostel, offenbar wollen die beiden Seiten weiterhin nicht aufeinander zugehen. Also ein Ende, wie ich eingangs auch gesagt habe, des Krieges ist nicht in Sicht. Aber die Europäer haben offenbar auch ja kein Interesse an einem Ende des Krieges, denn man vermisst einfach Friedensbemühungen, die am Anfang des Krieges liefen, aber dann so abgebrochen und weiterhin nicht weiterverfolgt. Wie sehen Sie dieses Problem?
Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ich sehe, dass in Jahrzehnten Washington in der Ukraine genau diesen Konflikt vorbereitet hat. Je länger er dauert, desto deutlicher wird diese Tatsache. Und wir haben inzwischen auch schon Äußerungen von Präsidentenberatern in Kiew, also von Zelensky-Beratern, aus deren Unterlagen, da wurde jetzt gerade was recherchiert und veröffentlicht, hier in Deutschland von einem Regisseur, der auf einer alternativen Website publiziert, dass eben diese ganze furchtbare Lage seit Jahren, also seit 3 Jahren, vorbereitet wird, praktisch mit dem Amtsantritt von Selenskyj. Das ist sozusagen der Kriegs- und Unterdrückungspräsident für die Ukraine. Versprochen hatte das Gegenteil, nämlich Lösung aller Probleme und Beendigung der Kriegshandlungen auf ukrainischem Gebiet gegenüber dem rebellischen Donbass. Und dieser Donbass ist ja nicht aus Spaß rebellisch geworden, oder weil die Leute, wie soll man sagen, eine schießwütige Pistoleros wären, sondern weil sie blutig unterdrückt wurden und sich ihre Haut wehren mussten, weil ihre Sprache und Religion und ihr tägliches Leben unterdrückt worden ist, weil ihre Renten auf Null gesetzt wurden und alle sozialen Leistungen, weil ihnen Strom und Wärme abgestellt worden ist. Und da wussten sie sich nicht anders zu helfen und haben sich gewehrt. Und Russland hat ja nicht bewaffnet, sondern das haben die Überläufer aus der Kiewer Armee gemacht. Deshalb, weil sie die Verwandten im Donbass sind und weil, was ja auch normalerweise vernünftig ist, eben Soldaten in der Nähe ihrer Heimat und ihrer Familien stationiert werden. Und also sind da sozusagen die Verwandten der abtrünnigen Donbass-Republiken übergelaufen und haben die abtrünnigen Republiken unterstützt, und die sind übergelaufen mit allen Waffen, mit Gerät und so weiter, auch mit schwerem Gerät, mit Panzern. Und das war die Grundausstattung. Und so ist das alles gekommen. Und Russland schließlich hat ja auch nicht aus dem gleichen Grunde nicht eingegriffen, weil Putin die Sowjetunion zurückhaben wollte. Da ist er froh, dass er die nicht mehr hat. Sondern dann hätte er auch, wie soll man sagen, den Zwang, fremde Völker zu unterdrücken und an der Souveränität zu hindern. Das liegt ihm gar nicht, das liegt den Russen überhaupt nicht. Die sind eine schwere Last geworden, losgeworden mit der Sowjetunion, haben die Völker freigesetzt, haben unter Gorbatschow die Truppen zusammengezogen. Das ist gerade ein Rückblick, den ich geschrieben habe. Und jetzt kommen wir hier in so eine irrsinnige Situation, und die Energiepreise explodieren und Deutschland steht buchstäblich vor dem Aus. Wir hatten vor 2 Monaten einen BMW, einen Firmenvorstand, der gesagt hat, wenn die Energiepreise scharf anziehen, müssen wir die Produktion stoppen. Und was das bedeutet, das ist sonnenklar, jeder 6. Arbeitsplatz in Deutschland hängt immer noch direkt oder indirekt mit der Autoindustrie zusammen. Und dann ist die Volkswirtschaft kaputt. Und das ist die Wand sozusagen, von der der Mittelständler Hajo Renker in Riebnitz-Damgarten gesprochen hat, an der Ostseeküste bei Rostock. Das ist die Wand, an die die Wirtschaft gerade fährt. Und wie Europa damit umgeht, nämlich die Politik, wie die Menschen damit umgehen, das ist für mich geradezu gespenstisch. Das ist wirklich furchtbar. Da ist gar keine Gegenwehr. Die sitzen wie gelähmt zu Hause, einige wenige bewegen sich, die tun was, die ganze Opposition. Ich meine, wie kommt denn die neue Mitte, eine Kleinstpartei dazu, ein Flugzeug zu starten und 3-mal über Mecklenburg-Vorpommern fliegen zu lassen, ausgerechnet da, wo jetzt eben der Widerstand herkommt. Da kann man studieren, wie wirkungsvoll das ist. Und dann auch eben klar festzustellen, dass andere große Parteien wie die AfD zum Beispiel, die auch gegen diese ganze Politik ist und die deutlich russlandfreundlicher ist als der Rest der Truppe im Bundestag, dass auch die ein solches Flugzeug nicht fliegen lässt. Ich habe das ja 4 Monate vorher angekündigt, dass ich das machen würde, und habe immer ein bisschen gedacht, so vielleicht ärgere ich ja jetzt die politische Konkurrenz und die starten eher als wir, ja. Aber ein Pustekuchen. Wir sind diejenigen, die es gemacht haben. Und dann ist es unglaublich komisch, dass andere Parteien unsere Fotos und Filme verwenden und rufen damit für sich zu spenden auf. Das ist also wirklich ganz spannend. Und das ist die Situation in Deutschland. Und die Bevölkerung in Europa aus der Lethargie zu kriegen, in Frankreich ist man da wesentlich offensiver, aber auch da passiert nicht genügend. Und ich habe jetzt aus anderem Grunde einfach mal im europäischen Markt ein bisschen recherchiert, was ist da eigentlich mit den Medien los. Also die einzige etwas oppositionelle Zeitung von links, nämlich Libération, steht ganz offen im Mainstream-Internet, ist im Besitz der Familie Rothschild. Und solche Dinge passieren. Der Independent, das war mal eine kritische linke Zeitung in Großbritannien, ist jetzt in den Händen von Exilrussen. Und welcher politischen Neigung, eine Richtung die zuneigen müssen, wenn sie ihr Vermögen behalten wollen, das ist auch klar. Und so geht das immer weiter. Die Chefredaktionen großer Medien sind so abgeschottet von Menschen, die sich nicht auskennen und nicht zur Branche gehören. Die Mitarbeiter sprechen kein Englisch zum Beispiel in Frankreich und Spanien und so etwas, in Italien auch kaum. Also das ist schon faszinierend, was hier in der Medienlandschaft los ist. Und das ist das politische Geschehen hier. Wir haben in Deutschland, um das abschließend zu sagen, jetzt zwei größere Pleiten. Die Schuhkette Götz, Papierhersteller Hakle sind pleite, haben Insolvenz angemeldet. Und das wird so weitergehen. Und ich rechne damit, dass im Winter die Autoproduktion stoppt.
Herr Holstell, zusätzlich dazu kam auch vor einigen Jahren, vor etwa 10 Tagen, dass Russland Gaslieferungen über Nord Stream 1 gestoppt hat. Was hat das für Auswirkungen auf die Volkswirtschaft in Europa, vor allem in Deutschland?
Ja, wir haben ja, um das klar zu sagen, Nord Stream 2 gestoppt. Wir haben einfach das Gas nicht angenommen. Dann haben wir Mengen, die durch Nord Stream 1 gepumpt werden, mit Gewinn, also das ist ja ein sehr, sehr preiswerter Vertrag, den wir da mit Russland haben, der über 10 Jahre läuft, haben wir mit Gewinn zum Beispiel nach Polen umgeleitet, um uns mit teurerem Gas am Spotmarkt zu bedienen. Das heißt, wir haben Polen praktisch täglich Geld geschenkt, und das sind Milliardenwerte. Das sind genau die Polen, die jetzt gerade, wie soll man sagen, von Deutschland Billionen an Reparationen für den Weltkrieg verlangt haben. Das ist allerdings nicht durch die polnische Regierung passiert, sondern im Wahlkampf durch die regierende PiS-Partei. Aber der Unterschied ist hauchdünn. Das ist die Situation. Die Bundesregierung hat das auch zurückgewiesen und sagt, mit Reparationen ist jetzt Schluss. Das ist auch vernünftig, diese Einstellung. Allerdings vermisse ich, wie soll man sagen, irgendeinen freundlichen, wie soll man sagen, Weg auf die Polen zu. Ja, man kann ja das eine lassen, nämlich Reparationen zahlen, aber man muss ja nicht, wie soll man sagen, ein freundschaftliches Entgegenkommen auch in den Worten vermissen lassen. Denn dass wir da verbilligt Gas geliefert haben, ist eine gute Tat, aber dann soll man drüber reden und soll darüber sprechen, dass wir ja hier in Europa Freunde sind und nicht Gegner und dass das gut so ist und auch so bleiben soll. Das sind ja, und dass man dafür steht, auch als Deutscher, das ist ja klar. Natürlich haben wir im Weltkrieg Schuld auf uns geladen, aber es muss nun 2,5 Generationen danach einfach mal Schluss sein mit dem Bezahlen. Wir haben genug bezahlt, nämlich mit unserer Souveränität, mit unserer gesunden wirtschaftlichen Entwicklung, die jetzt vor die Hunde geht. Auf Washingtons Wunsch passiert das ja. Wir haben ja in Europa eine Großkorruption, dass wir im Prinzip tun, was in Washington der Deep State beschließt. Und wir haben in Frankreich eine letztlich Rothschild geführte Regierung und wir haben hohe Energiepreise überall, allerdings nicht so sehr in Spanien. Die sind da etwas besser dran, haben aber auch hohe Steigerungen. So ist das nicht. Das ist also die Lage. Aber Deutschland trifft es am härtesten und es trifft besonders deshalb am härtesten, weil wir diese gute Situation mit den Russen haben. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen durch diese Vierfach-Pipeline, wenn man es genau sieht, sind ja 2 Doppelpipelines, Nord Stream 1 und 2. Und wir haben hier im Prinzip unter Frau Merkel ja die Hoheit über Nord Stream 2 an die Europäische Union abgetreten. Das wird also jetzt von der EU-Kommission geleitet. Und auch wenn deren Präsidentin eine Deutsche ist, Frau von der Leyen, ändert das nichts daran, dass die Deutschen nicht mehr selbst bestimmen über die Energie, die von den Russen den Deutschen zugedacht war, vor allem und erst in zweiter Linie Europa. Das ist also ganz krass. Und wir haben eine gewaltige öffentliche ausgetragene Diskussion. Das ist die Diskussion um die Abschaltung von Nord Stream 1 und die Lage bei Nord Stream 2. Und bei Nord Stream 1 ist es eben so, dass die Turbinen, die offenbar von der Firma Siemens geliefert wurden und gestellt werden, für diese Pipeline natürlich jährlich einmal in Wartung müssen. Und die Russen kündigen das immer sehr freundlich öffentlich an. Wenn aber dann die entsprechende Abschaltung kommt, dann heißt es, Putin will uns erpressen und dreht uns das Gas an. Vollkommen absurd. Also mit ihrer Medienmacht, mit ihrer korrupten Medienmacht, deckt die Bundesregierung zu, was tatsächlich eine Folge ihrer kriminellen Politik ist. Das ist besonders ernst, weil das natürlich dann auch, sagen wir mal, wenn der Krieg sich ausweiten sollte und wir in einen Krieg gegen Russland kommen, das wird die Propaganda dann auch alles zudecken und alles Russland zuschieben. Wir können das in Einzelpunkten sehen, nicht? Atomkraftwerk Saporischschja, da hat uns die Ukraine netterweise angeboten, dass sie den Strom nach Deutschland leiten wolle. Das ist aber ein Atomkraftwerk, das sie gar nicht mehr unter ihrer Gewalt hat. Das haben die Russen unter ihrer Gewalt. Und der letzte Rückeroberungsversuch ist schiefgegangen. Das Kernkraftwerk ist so beschädigt, dass es die Stromproduktion einstellen musste. Also, und die Beschädigung werden Russland angelastet. Das ist das Allerschönste. Also es ist wirklich faszinierend, was hier passiert. Und wir reiten uns selbst ins Nichts, ins wirtschaftliche, ins finanzielle Nichts. Und die Menschen sind vollkommen desinformiert. Und alles, was ich seit nunmehr 37 Jahren bekämpfe, hier passiert nun vor unseren Augen. Und dazu habe ich gestern einen Widerstandsaufruf gestartet. Und der geht gerade von den Zahlen her ganz erfreulich durch die Decke. Das ist die Lage.
Herr Hostel, Frankreich hat Deutschland Unterstützung bei Energieversorgung versichert. Aber wie ist die Lage in Frankreich selbst? Ob das Land in der Lage ist, Deutschland diesbezüglich unter die Arme zu greifen?
Sehe ich eher nicht. Auch die haben scharfe Stromkosten, Preissteigerungen und wir haben hier eindeutig eine Lage, in der wir natürlich uns freuen, wenn Frankreich uns Hilfe zusagt. Aber die haben ja die Pflicht, das ist nun einmal so, per Amtseid zunächst mal ihrer eigenen Bevölkerung zu helfen. Und da wird dann vermutlich wenig übrig bleiben, jedenfalls nichts, was Deutschland wirklich herausreißen könnte. Aber eine gute Geste bleibt natürlich eine gute Geste. Das ist aber die Lage. Wir haben jetzt hier so schlimme Aussichten, dass tatsächlich ich nicht weiß, wie das weitergeht. Und natürlich müssen wir darüber nachdenken, dass ja, wie soll man sagen, hier in der Bevölkerung eine Unruhe entsteht. Und die im Prinzip, die Politik tut also das Mindeste, um klarzuziehen, dass hier die Bevölkerung der Ansicht ist, dass da, wie soll man sagen, Russland schuld ist. Und wenn man weiß, wie Kriege entstehen, nämlich durch gewaltige Lügenpropaganda und durch Aufhetzen der Bevölkerung und so weiter, da sehe ich eine Zielstrebigkeit, die mich gravierend erschreckt. Und wir müssen, das tun sehr viele Deutsche, über Flucht nachdenken. Denn selbstverständlich können wir uns hier nicht von einem Krieg einfach überrollen lassen, wissend, dass er auf uns zukommt. Die finanzielle Not alleine führt in Deutschland, in der Hunderttausende nicht registrierte Ausländer herumfahren, die uns kulturell fremd sind, aus dieser wunderbaren Einladung an die Flüchtlinge aus Syrien durch Kanzlerin Merkel, illegale Einladung selbstverständlich, ein riesiges Management von Fluchtströmen, das da stattgefunden hat, auch auf Veranlassung von Washington. Das sind alles Dinge, die hier eine brisante Lage hervorbringen. Die Polizei trainiert hier in der Nähe von Potsdam, wo wir wohnen, heimlich Ausländer für Polizeitruppen, die dann besonders hart durchgreifen sollen. Das sind Insider-Informationen aus der Polizei, die wir bekommen haben, vor Jahren schon. Und die Bundeswehr ist jetzt in die Lage versetzt, auch rechtlich im Innern einzugreifen. Schon meldet sich der erste Bundeswehroffizier und sagt, der letzte Einsatz war zu hart, das war ungerechtfertigt. Feldjägereinsatz, das ist also die Polizei der Bundeswehr, die normalerweise hinter Fahnenflüchtigen hinterherjagt. Das heißt, wenn sich ein Soldat besäuft und kommt nicht zum Dienst, dann werden die Feldjäger losgeschickt, um zu gucken, was mit dem Mann ist. Und diese unschuldigen Dinge, so vergleichsweise unschuldigen Dinge, die liegen jetzt weit hinter uns. Jetzt wird die Bundeswehr benutzt, um Seuchenlagen zu bearbeiten. Und ich habe deswegen vor 2 Jahren schon vor über 2 Jahren schon gesagt, am Ende wird die Bundesregierung Menschen aus ihren Wohnungen schleppen und zur Corona-Giftspritze zwingen. Das ist nicht ausgeschlossen, rechtlich möglich. Und die Bundeswehr ist für Einsätze im Innern da. Das war früher ein Tabu. Aber wir hatten ja früher ein Tabu, das hieß keine Waffen in Krisengebiete, in Kriegs- und Krisengebiete. Das heißt, wir hätten nach früheren Rechtsgepflogenheiten, kann man nur sagen, denn das bleibt eigentlich untersagt, letztlich alle diese Rechtslagen unterhöhlt und zum Schlechteren gewendet. Und das ist unsere Lage.
Herr Hossel, wie sollen diese Kräfte, die Sie gerade angesprochen haben, eingesetzt werden? Das haben Sie nicht erwähnt.
Die Bundeswehr ist dann dazu da, wenn die Verhältnisse unübersichtlich werden, das heißt, wenn sie unkontrollierte Gewalt auf den Straßen haben, die Polizei natürlich überfordert ist, übrigens auch deshalb, weil sie in den letzten Jahrzehnten zielstrebig ausgedünnt worden ist. Es ist eben mehr als die Hälfte der Polizeireviere verschwunden. Und die wurden zusammengelegt. Die Polizei ist organisiert wie eine Firma nach Dienstzeiten und Zielvorgaben und so etwas und ist anonymisiert. Wir hatten früher in Deutschland ein sehr gutes und von den Bürgern sehr gut aufgenommenes System einer flächendeckend vorhandenen Polizei. Wir hatten Beamte, die Streifen gehen. In Berlin hat man das inzwischen auch ein bisschen wieder eingeführt. Trotzdem ist die Polizeimenge dazu knapp. Das ist die Geschichte. Und wie greifen dann Ordnungskräfte ein? Naja, wenn da geschossen wird, eröffnen die das Feuer. Und das ist eine Lage, die eben natürlich Bürgerkrieg bedeutet. Und namhafte Journalisten, wie der inzwischen verstorbene Udo Ulfkotte, der früher mal bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war, und andere, und ich eben auch, warnen seit Jahren vor Bürgerkriegsgefahren, latenten Bürgerkriegsgefahren in Deutschland. Wir haben jetzt schon Stadtviertel in Berlin, in meiner Heimatstadt Bremen und anderswo, in die fährt die Polizei nicht mehr hinein, weil irgendwelche, ich will mal sagen, muslimischen Clans dort herrschen, die letztlich ihr eigenes Recht auf der Straße geschaffen haben. Und das ist eine natürlich nicht akzeptable Fahrlässigkeit seitens der Regierungen. Und wie alle die Dinge, die hier passieren, politisch, sind sie natürlich so gewollt und so geplant.
Herr Hossel, wir stehen oder Sie stehen kurz vor dem Winter. Jedenfalls wird er immer kälter und kälter. Und wenn jetzt nicht so einfach dafür gesorgt wird, dann weiß man nicht, wie Menschen dann in Deutschland dieses Winter einfach erleben werden. Wie sehen Sie das?
Ja, wir haben tatsächlich genau dieses Problem. Wir wissen nicht, was kommt. Die Bundesregierung betont, dass sie die Speicher schneller gefüllt hat, als das in ihrem Speicherfüllungsplan vorhanden ist. Aber der Speicherfüllungsplan kommt aus Zeiten, als Nord Stream 1 voll in Betrieb war und Nord Stream 2 kurz vor Vollendung stand. Also das ist eine Augenwischerei und es wird zu gewaltiger Energieknappheit kommen. Und wir hatten hier in Deutschland gewaltige Diskussionen, wie lange man duschen darf. Und die Politiker haben sich überschlagen mit irgendwelchen tollen Ratschlägen. Bis dahin, das muss man sich einfach mal vorstellen, in Deutschland, ja, ein Land, von dem man annahm, es sei einigermaßen zivilisiert und vernünftig, unterhalten sich Politiker öffentlich mit Medien darüber, dass man unter der Dusche, wenn man seinen Körper mit Seife einschmiert, dass man in dieser Zeit das Wasser abstellen könne und dann hinterher, um sich abzuspülen, das Wasser wieder anstellt. Oder dass man kalt duscht oder solche Dinge werden hier öffentlich diskutiert, ohne dass die Leute das Gefühl haben, das ist eine Irrenhausdebatte. Und das ist die Lage, die wir hier in Deutschland haben, vollkommen durchgedreht. Die Menschen sind in einem Zustand, das hätte ich noch vor einem Jahr so nicht für möglich gehalten, allerdings da schon für wahrscheinlich. Aber vor 3 Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, was hier in Deutschland los ist, oder hätte das so vorausgesagt, hätte ich gesagt, wissen Sie was, ich glaube, Sie sollten sich mal ein bisschen aus dem Leben zurückziehen, mal Urlaub nehmen und sich gründlich erholen. Ich glaube, bei Ihnen stimmt was nicht. Ja? Allerdings, so ist das eben, die verrücktesten Prognosen reichen gar nicht hin, um zu erklären, was passiert. Auch ich habe wesentlich zu kurz gegriffen und ich kann nur sagen, mein Leben ist zu einem Horror geworden. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Realität vor unseren Kindern verstecken wollen. Die leiden erheblich darunter, weil sie eben Bescheid wissen. Und wissen, was kommt. Und das ist ein ganz seltsames, abgehobenes Leben. Wir bewegen uns in einer dünnen Schicht von Menschen, die Bescheid wissen. Aber von vielen, die Bescheid wissen, sind wir nun nochmal eine hauchdünne Minderheit von Menschen, die sich gegen diese Entwicklungen wehren. Das tun die anderen ja nicht. Hier herrscht eine Angst wie in einer Diktatur. Und ehrlich gesagt, das sind wir unterwegs geworden. Wir sind eine Diktatur geworden. Wer seinen Mund aufmacht, wird bestraft. Ich bin ein absoluter Sonderfall. Wir mussten jetzt schon für andere mal vorsichtig die Fühler ausstrecken zur Polizei, zum Staatsschutz, zum Verfassungsschutz. Ob denn ein Mensch, der da seinen Mund aufgemacht hat, das überhaupt noch alles sagen darf? Das ist eine faszinierende Situation. Wir leben also damit in einer Kunstsituation, abgehoben von der Bevölkerung. Menschen, die nicht bekannt sind, so wie ich oder wie unsere Generalsekretärin, die eine hervorragende Medizinexpertin ist und eine, wie soll man sagen, preiswürdige Veröffentlichung nach der anderen ins Publikum schiebt. Wir wissen sozusagen, dass andere Menschen eben mit Razzien zu kämpfen haben, bei denen sämtliches elektronisches Gerät beschlagnahmt wird. Handys, Computer, Laptops, alles weg. Die Menschen können nicht mehr am normalen Kommunikationsleben teilhaben. Viele sind dann auch pleite, sie können sich juristisch nicht wehren. So ist das, es sind ja gerade immer die Armen, die sich wehren. Es sind übrigens auch die Armen, die uns am meisten Geld spenden und so weiter und so weiter. Es ist vollkommen verrückt, was hier passiert.
Herr Hörsel, was ist die Lösung? Die Lage, wie Sie gerade beschrieben haben, scheint hoffnungslos zu sein. Aber es müsste eigentlich eine Lösung geben. Wie sehen Sie diese Lösung? Oder was sagen Sie dazu? Haben Sie irgendwelche Hoffnung?
Ich denke nicht mehr an das Wort Hoffnung, ich denke nur noch Kampf. Ich gehe kämpfend unter, das habe ich bei den Mujahideen in Afghanistan gelernt. Allerdings haben wir hier eine ganz andere Situation, weil hier niemand zusammenhält. Nicht mal die Opposition setzt sich zueinander. Ich habe erneut dazu aufgerufen. Ich bin mal so weit gegangen, dass ich einem recht bekannten, systemkritischen Publizisten angeboten habe, für ein Gespräch ihm die Schuhe zu putzen. Das habe ich öffentlich gemacht. Für die deutschen Zuhörer sage ich, das war Ken Jebsen. Aber das hat gar nicht dazu geführt, dass wir ein Gespräch hatten. Wir können nicht miteinander reden. Ich schicke ab und zu mal eine E-Mail hin und frage, na, wollen wir nicht jetzt? Oder ich fordere öffentlich auf dazu und sage, also bei mir, ich bin immer dafür offen. Da kommt keiner. Auch auf meine Anfragen wird nicht geantwortet. Das ist die Lage. Wir gehen, wie von der Regierung geplant, getrennt voneinander in den Untergang. Und das kann nur wegen der schweren Unzufriedenheit der Bevölkerung von den Regierenden in krimineller Politik umgeleitet werden in einen Krieg. Das heißt, Europa steht vor einem großen Krieg. Anders ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung nicht mehr aufzufangen ohne eine Politikänderung. Die Politikänderung ist aber verboten. Und man weiß ja, bisher haben die kriminellen Systemführer, der globale Deep State, mit seinen Unterordnungen in China, in den USA, die haben solche Probleme immer mit Krieg gelöst und dann gab es gewaltige Menschenverluste und das sehe ich auf uns zukommen.
Vielen Dank, Herr Hörsel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Schorgny.
Ja, danke schön.